Bonjour et bienvenue dans notre voiture balai édition française. Malheureusement, tes conducteurs ne parlent pas français et comprennent que tête de la course et maillot jaune. Après notre sortie au Danemark, on t'invite à traverser l'Hexagone pour les prochaines 3 semaines, à traverser les plus nombreux ronds-points du monde, les plus célèbres routes enlacées et à terminer le plus important critérium autour de l'Arc de Triomphe. T'as hâte pour le Tour de France maintenant ? Prends place alors, attache ta ceinture, on y va !
Allez, allez, je m'appelle Bastien Marx.
Je suis Paul Foss.
Et je suis Andy Schauf.
Classe Paul. Merci, merci à Rafa, aussi en France. Als könnte ich Französisch, kann ich nicht. Gar keine Ahnung davon.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Rose. Auf unserer Fahrt nach Frankreich passiert der Besenwagen Bocholt. Und was sehen unsere müden Augen? Rose hat pünktlich zum Tourstart 4 Jahre nach dem Vorgänger das neue X-Lite veröffentlicht. Und wenn wir da so am Schaufenster der Rose Bike Town vorbeituckern, bin ich mir relativ sicher, dass einige von der neuen Designsprache des Flagship Roadbikes von Rose positiv überrascht sein werden. Ich bin's nämlich. Nachdem der Vorgänger zwar auch schon Aero und leicht war, aber mit deutlich zurückhaltenderem Design, ist jetzt pure Attacke. Das neue X-Lite kommt als modernes Gesamtpaket aus Aerodynamik, niedrigem Gewicht und Systemintegration. Man sieht schnell, dass die Formsprache viel aggressiver geworden ist und auch die Geometrie ist ein Level weiter. Es ist ein Bike für alle Race-Momente, egal ob du Rouleurin, Kletterin oder Sprinterin bist. Und das Ganze sieht dann auch noch richtig schnell und sexy aus. Ein paar der erhältlichen Details sind zum Beispiel das Rose One-Piece-Cockpit für alle Bikes mit elektronischer Schaltung, steile Sitzwinkel für effizientes Treten auch als kleine Fahrerin oder Fahrer, die Rose RC60 Laufräder sowohl für Aerodynamik als auch für starken Auftritt an der Eisdiele und ziemlich hotte Lackierung. Das X-Lite 4 ist dann dein Einstieg in die Race-Plattform. Ab knapp unter 3000 Euro bist du ready to go fast. Das X-Lite 6 bildet die Speerspitze und kommt mit Carbon-Laufrädern und Top-Schaltgruppen. Und während wir auf dem Weg zur Tour weiter über Ausstattungsvarianten philosophieren, schau doch mal auf der Website vorbei, rosebikes.de oder überzeug dich in Köln, Berlin, München, Posthausen oder Bocholt bei einer Probefahrt auf dem neuen X-Lite. Ja, Giro zur Tour, irgendwie gefühlt eine Woche gewesen. Aber haben wir gerade schon besprochen, liegt wahrscheinlich an meinem fortgeschrittenen Alter. Die Zeit fliegt. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Millennium-Falken, wenn die Sterne so an mir vorbeiziehen in Strichen. Mittlerweile. So weit ist es gekommen.
Das ist so im Besenwagen, ne?
Ja.
Wenn man da einsteigt, dann geht es direkt an der Seite.
Die Zeit, so am Fenster Zeitkapsel. Vorbei.
Ich will eigentlich auch raus, aber ist Kindersicherung drin schon seit Anfang an.
Wenigstens bist du nicht im Keller, von daher eingesperrt.
Ja, ich glaube, Paul hat sich gestern auch so ein bisschen gefühlt auf seiner Heimfahrt.
Ja, ja, die letzten Wochen waren auf jeden Fall autointensiv.
Wir haben uns heute Morgen schon unterhalten, wir sind beide richtig fertig. Ja. Gestern 6,5 Stunden Deutsche Meisterschaft kommentiert und Paul musste tatsächlich noch mit dem Auto vom Sauerland nach Berlin fahren.
Ja, aber das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand, also das sind dann am Ende auch nur 4 Stunden, aber ich bin halt Freitag schon 7 Stunden gefahren, Samstag 7 Stunden Auto plus Fahrrad und dann kommentiert und
Paul denkt aber an die Umwelt.
Ja, gut, also ich würde ja gerne mit der Deutschen Bahn fahren, aber versuche mal mit der Deutschen Bahn im Fahrrad und dann mit den ganzen Zugausfällen, weil Deutsche Bahn und ICE ist ja so, wenn du dein Fahrrad dabei hast und der ICE mit dem Fahrradabteil fällt aus, dann bist du gefickt, weil dann kannst du ein Rad in keinen anderen Zug mitnehmen. Das heißt, mir bleibt ja wirklich gar nicht übrig, anderes übrig als mit dem Auto zu fahren. Und ich habe gestern mit 3 Leuten gesprochen. Entschuldigung, dass ich jetzt Deutsche Bahn Ding mache, aber gestern mit 3.
Den Rant brauchen wir, glaube ich, gar nicht aufmachen, weil
immer das Gleiche.
Den können wir hier nicht komplett abarbeiten im Besenwagen. Ich glaube, das tun auch genug
andere. 3 Leute, die einfach ihre Züge, also die einmal nicht nach Hause gekommen sind, weil irgendwelche Züge ausgefallen sind, Klimaanlagen. Also okay, das möchte ich noch kurz. Warum gehen eigentlich Klimaanlagen im Sommer nicht und im Winter die Heizung nicht? Das verstehe ich nicht. Also genau das, was man dann immer braucht.
Eine Klimaanlage ist auch eine Heizung, Paul.
Nee, nicht immer.
Es geht einfach nie.
Nee, nicht immer.
Eine Klimaanlage funktioniert in beide Richtungen.
Also meine Heizung kühlt mich gerade nicht hier runter zu Hause. Das kann ich dir sagen.
Ja, das ist ja auch nur eine Heizung. Das ist ja keine Klimaanlage. Andersrum funktioniert das nicht.
Ja, aber soll ich es runterdrehen, sagst du? Also brauche ich nicht auf 5 lassen im Sommer.
Nee, eine Klimaanlage ist immer auch eine Heizung. Nur eine Heizung ist nicht immer eine Klimaanlage. Also ist nie eine Klimaanlage, sagen wir so. Eine Heizung ist eine Heizung.
Wie auch immer. Ja, intensives Wochenende, deutsche Meisterschaft war aber geil. Kann man mal Lob, glaube ich, aussprechen an die Organisatorin der Sauerland-Rundfahrt, also Jörg Schärf und Konsorten. War gut. Hat Spaß gemacht.
Hast du geguckt, Andi, zeitweise?
Ja, ich habe euch doch immer.
Ja, Andi hat kommentiert. Andi hat mich immer kommentiert. Schriftlich. Ja.
Nee, ich habe es geguckt. Ging ja auch dann irgendwie dank dem Rennverlauf auch schnell vorbei. Ne? Es war spannend auf jeden Fall. Und ja, zwischendurch hatte ich meinen Ton aus und so, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte. Aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Ich glaube, das war für euch auch ganz gut, dass das nicht so ein Rumgeeier war am Anfang, sondern direkt Action. Und
ja, für uns war auch
eigentlich immer
gut, dass Caro dabei war.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Dritt hat das auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
Ja, waren viele gute, also gerade auch, was die Übertragung vom Frauenrennen anging. So, die war ja quasi, das war eine Hybridübertragung, fand ich gar nicht so schlecht.
Konferenz,
ich fand es geil. Ich muss auch sagen, dass ich das Format mir eigentlich bei solchen kleinen Rennen, wo zwei Rennen nebeneinander sind, echt gut vorstellen kann. Ich glaube, das kann funktionieren. Also das.
Ja, also gerade wenn, ne, das so ein bisschen ist, dass die auch ein bisschen so zeitversetzt dann ins Finale übergehen, die Rennen, dann hast du halt ein bisschen mehr Spannung auf so einen langen Zeitraum. Ja. Fand ich sehr gut, auch Caro da echt gut kommentiert, viele Insights noch gegeben.
Ja,
das Problem mit der Zielkamera hatten wir letztes Jahr schon.
Von euch habe ich jetzt nicht so viel dazu gelernt, aber, aber ich kenne nicht zu lang.
Ja gut, ich hoffe auch, dass wir dir nicht mehr allzu viel beibringen können, solltest du ja in deinem Beruf auch was du da machst und tust. Aber mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Sauerland-Rundfahrt das so vielleicht beibehält oder dass andere sich was abgeguckt haben und man. Ich wünsche mir immer noch in Deutschland, dass so die kleineren Rennen, die jetzt nicht irgendwie Eschborn Frankfurt sind, dass sie sich zusammentun, ein großes Paket abschließen, weißt du, mit so einem Broadcaster, also wie jetzt die das da gemacht haben.
Aber.
Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber das wäre mal eine Traumvorstellung, dass man quasi durch das Lande reist und die dann die verschiedenen Rennen übertragen. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nie passieren.
Das war das erste Event, wo der BDR gemerkt hat, dass es vielleicht gar nicht so schlau war, die Rechte an Sport Deutschland TV zu verkaufen. Ich kann das ja mal im Nachhinein sagen. Wir hätten auf YouTube natürlich, wir hätten auf wahrscheinlich sogar GCN, wir hätten auf Red Bull TV übertragen können, das Rennen. Aber der BDR, ich weiß nicht, wie lange dieser Vertrag noch geht, aber das war das erste Mal, dass irgendjemand vom BDR in der verantwortlichen Position gemerkt hat, die schalten eine eigene Werbung, das ist vielleicht auch konträr zu unseren Sponsoren vom Verband. Wie viele Leute gucken da jetzt zu? Da könnten wir Geld verdienen. Tja.
Ja.
Vielleicht, wenn das mal aufgebrochen ist, wird das, glaube ich, auch leichter. Ja,
auf jeden Fall, es war gut, aber da meine Zeit heute leider begrenzt ist mit euch beiden Süßen, müssen wir.
Ja, was wir auf jeden Fall hier aufklären müssen zu dem Thema, ne? Erstmal, wer es jetzt nicht gesehen hat, grandioses Rennen bei den Frauen, müssen wir jetzt schon ganz kurz nochmal besprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Fünfköpfige Spitzengruppe setzt sich relativ früh im Rennen, spätestens zur Hälfte des Rennens ab. Nachdem Lisa Klein da nochmal viel Arbeit gemacht hat, fahren Ricarda Bauernfeind und ihre Teamkollegin im Canyon Development Team, Antonia Niedermeyer, weg mit Nadine Gill, mit Liane Lippert und Clara Koppenburg. Und Liane hat die Nerven behalten. Ich habe gestern Abend nochmal kurz mit ihr geschrieben, ob sie ein bisschen Schiss hatte, weil die zwei Canyons so unverschämt entspannt aussahen teilweise. Sie meinte so, ja, sie konnte das nicht so richtig einschätzen, aber im Nachhinein hat man gesehen, musste sich keine Gedanken machen.
Genau, aber trotzdem von den beiden jungen Fahrern da extrem starkes Rennen und natürlich auch Gill war sehr stark, aber hat Spaß gemacht zuzuschauen und war ein cooles Rennen. Der Kurs hat es halt auch hergegeben, muss man sagen. Ne?
Mega. Und Liane auch absolut würdige deutsche Meisterin, wäre jede von denen gewesen, aber mit der Form, die Liane dieses Jahr an den Tag legt,
das
ist es ihr schon auch extrem zu gönnen.
Ist auf jeden Fall gut, jetzt die deutsche Meisterin quasi, also nicht, dass wir es vorher nicht in der Weltspitze gesehen hätten, aber jetzt halt dann ja auch wirklich irgendwie ich glaube, sie kann halt auch sowas wie Weltmeisterin werden, ne, in naher Zukunft. Ist auf jeden Fall cool, das so zu sehen, das Trikot. Auf jeden Fall,
ja, oder vielleicht mal eine Etappe bei der Tour dieses Jahr.
Genau, Männerrennen war, fand...
Wir haben noch, ja, ja,
erzähl ja, los. Männerrennen fand ich auch mega, mega spannend. Halt andere Taktik von Bora diesmal, zum Glück haben sie nicht das wie letzten
wir
Jahr.
Wir haben da ja noch ein Rätsel zu lösen.
Genau, das können wir gleich nochmal auflösen, das Rätsel. Aber ja, fand ich auch von Anfang an Vollgas. Und ich mache kurz mal so meine Summary, bevor wir hier in die Rätselsachen reingehen. ich finde auch mit Nils Pohle auf jeden Fall würdiger deutscher Meister. Und irgendwie wusste ich nicht, dass er damals im Bruchsal mit 4 Minuten Vorsprung gewonnen hat in der U23. Das wurde mir im Nachhinein gesagt. Und er fährt auf jeden Fall Resultate ein, die man seinem Körper nicht zutrauen würde. Wisst ihr, ich meine? Also wenn du ihn siehst, würdest du nicht denken, dass er bei so einem Kurs gewinnt, so wie er gewinnt. Und auch bei der Tour, also der macht so manchmal Dinge, die man ihm nicht, also ich würde ja eher denken, dass er Roubaix fährt. Er
im Nachhinein, muss ich sagen, hat die Strecke ganz gut gepasst.
Ja, ja,
stimmt klar, schon.
Also ich habe sie schwerer tatsächlich eingeschätzt. Ich glaube, die war auch jetzt, das Rennen war natürlich so schwer wegen genau, der ja, Fahrweise, ne?
Ja.
Die Höhenmeter waren ein bisschen weniger als ja, vorher, glaube ich, angegeben. Zumindest mal, was jetzt so die Strava-Files von den Jungs sagen. Mhm. Und ich glaube, das ist so absolut in dem Bereich, wo Nils Pollitt halt überragend ist.
Ja, der war
ist, ne,
krass.
Also ich glaube, es waren jetzt knapp über 3000 Höhenmeter auf 190 oder so. Ja, aber ich wollte erst noch so sagen, fand ich unfair, dass Nikias Arndt und Nils Pollitt mit dem Motorrad gefahren sind, weil die zwei, die sind ja echt einfach Standgas, das ganze Rennen irgendwie marschiert, ne? Das war schon.
Und immer zusammen. Die waren immer zusammen unterwegs. Also die haben sich ja.
Also, dass was ich keiner ja, mal gedacht hat, kein anderer mal gedacht hat, so, wenn der Pollitt jetzt nochmal losfährt, dann fahre ich mal mit und nicht nur der Arndt, ne?
Was ich ja gar nicht verstanden habe, ist, als dann diese Gruppe stand mit Emu und Ben noch, wo die zu sechst oder zu siebt waren, dass Nils da relativ schnell rausattackiert hat wieder.
Ja, ich glaube,
da dachte ich in dem Moment so, okay, diese Gruppe geht jetzt vielleicht durch.
Du hast keinen Bock, du musst den Kemmer da abhängen.
Also ich glaube...
Nee, Kemmer war das noch nicht. Das war Emu und Ben.
Ich glaube, der hat schon gemerkt, dass er ein mega gutes Bein hat und er wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Du hast ja hinterher auch gemerkt, dass... Also Emu hat ja auch nicht locker gelassen. Er wollte halt auch unbedingt. Und ich meine, auch wenn es ein Team ist, aber jeder von denen will halt deutscher Meister werden. Und wenn die andere Fahrer oder wenn die ihre eigenen Teamkollegen nicht in Gefahr bringen, dann werden die es auch probieren. Und ich glaube, da war das Beste, was er machen konnte, einfach von vorne rausfahren und die ganze Zeit das Rennen selber diktieren. Und am Ende, der Stärkste hat einfach gewonnen. Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und ich finde, das ist halt, war ein mega faires Rennen, so vom Resultat her. Genau, aber jetzt kannst du vielleicht nochmal auflösen, wie das dazu kam.
Ja, genau. Jetzt zum Rätsel, was uns aufgetan wurde. Immer wenn wir in eine Werbepause gegangen sind oder in eine der sehr beliebten Bürgermeister-Einblendungen, es hat sich oft nachher eine völlig neue Rennsituation ergeben oder wir wussten nicht genau, was dann zwischendrin passiert ist, weil wir es auch nicht gesehen haben. Und wir hatten ja auch ein relativ dickes Funkloch auf der Strecke, was wir vorher wussten. Naja, aus diesem Funkloch beim vorletzten Mal, in das fuhren Nils, Simon Geschke und Nikias Arndt rein und Lennart Kemner hatte gerade attackiert. Der war aber auch nur so 20, 30 Meter vorne. Es ging leicht bergab für 8 Kilometer. Wir gingen 3 Minuten raus, kamen wieder rein. Es war nicht mehr Lennart vorne, sondern Nils und Nikias. Und Lennart Kemner und Simon Geschke hatten in der nächsten Blende 1 Minute Rückstand schon und waren nicht mehr zu sehen und wir wussten wirklich gar nicht, was passiert war und eigentlich dachte ich auch, es muss einen Sturz oder einen Defekt gegeben haben für Geschke und Kemner. War aber auch an Trikots nichts zu sehen, großartig. Naja, auf jeden Fall habe ich dann Nils natürlich abends direkt nochmal geschrieben, so ey, was ist da eigentlich passiert, weil das war ja der Race-Winning-Move in dem Moment auch, zumindest für die ersten zwei und es war einfacher als gedacht.
Ah, dank dir. Ja, das war eigentlich ganz kurz. Erst hat Lenny attackiert und dann musste Simoni zufahren. Ja, und dann habe ich halt direkt einen drüber attackiert und dann hat Lenny und Simoni quasi Stillstand gemacht, ja, und dann waren wir weg. Das war die Aktion.
Ja, ist halt bei den Meisterschaften oft so, ne, dass er auch einfach so, ja, dann da wird schon auch hart gegeneinander gefahren. Also zumindest war das bei den deutschen Meisterschaften, die ich so auch noch aktiv mitbekommen habe, immer so. Klar hast du da ein Team, was jetzt so zahlenmäßig ein bisschen überlegen ist, aber insgesamt ja trotzdem ein paar Jungs, die da Radfahren. Dann mögen sich der ein oder andere vielleicht nicht so gerne und dann kommen halt manchmal so Konstellationen, wo du eigentlich denkst, okay, in einem normalen Radrennen würde die Gruppe jetzt eigentlich laufen und bei einer deutschen Meisterschaft dann läuft die halt gar nicht. Mhm. So, ne? Und ich glaube, da war die Taktik, die Nils da gefahren ist, halt so ein super offensives, aggressives Rennen zu fahren, schon ganz gut, ne? Weil du, wenn dir einer hinterherfahren muss oder du die Wahl hast, fahre ich jetzt hinterher, so wie eben dann in dem Beispiel Kemner und Geschke, die sich dann erstmal angucken, weil klar, Kemner will nicht fahren oder muss nicht fahren, weil Nils vorne ist und Geschke will vielleicht jetzt in dem Augenblick dann nicht nochmal hinterherfahren. Ja, und dann ist das Rennen auch schneller gelaufen, als du gucken kannst, so, ne?
Ja, wenn die vorne so ein Standgas haben, wie die zwei angelegt haben. Ja, ja, nochmal abschließend zum Frauenrennen. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich über die Jahre ein wirklich stabiler Ricarda Bauernfeind-Fan, weil die fährt ja wirklich auch schon so in der Juniorenklasse, weil die schon so krass unterwegs und auch immer mega aktiv, immer attackiert. Und jetzt kann man so langsam sehen, dass das auch wohl Richtung Weltspitze geht. Und ich denke mal, da ist sie im richtigen Team. Und ja, ein bisschen schade. Clara Koppenburg, finde ich, läuft so ein bisschen noch unterm Radar in Deutschland. Ist jetzt dieses Jahr wieder mega stark. Hat auch schon international wieder vorne reingefahren. Vor 2 Wochen am Ventoux. Ja, das war aber gestern einfach nicht machbar für die. Dafür war der Berg zu flach.
Zu leicht.
Ja.
Oder es gab keinen größeren Gang mehr, ja, den sie auf so einem flachen Berg hätte fahren können.
Nee, aber ja, sonst deutsch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. Und ich glaube, man hat sich ja so ein bisschen versöhnt wie immer mit der deutschen TV-Übertragung, oder? Würde ich so. Also jetzt ohne, dass wir es jetzt gemacht haben, aber ich fand es...
Also danke für alle Rückmeldungen, die wir so bekommen haben. War auf jeden Fall sehr, sehr viel Positives. Und ja, also ich glaube, wir sind uns da alle einig, Paul, auch Caro und ich, wir würden das gerne öfter machen, wenn es halt echt, ich bin da ja so ein bisschen nah dran gewesen in der Orga oder immer so ein bisschen dabei, schon die letzten 2 Jahre. Es ist
also falls teuer. Hier einer zuhört, der einen Hubschrauber hat, ja, würde ich mich freuen, genau, wenn er den nächstes Jahr da mitfliegen lässt.
Es ist,
das hat mir schon so ein bisschen gefehlt.
Teuer, schwierig und ich glaube, wir haben dann gestern nochmal am Schluss überschlagen, bevor wir uns alle verabschiedet haben, da mit der Regie auch. Es haben gestern inklusive Kameras und Motorradfahrer 14 Leute den Job gemacht, den bei Frankfurt-Eschborn 100 Leute machen.
Ja, gut, also du kannst jetzt nicht alles vergleichen. Ja, Frankfurt-Eschborn ist auch noch live.
Gibt es nicht eigentlich schon so Drohnen, die das mitfilmen könnten?
Habe ich mich auch gefragt. Aber dann brauchst du wieder so Überflugrechte und den Piloten natürlich, den Ausgebildeten dafür. Geben. Ja, deswegen läuft das ja im Sauerland.
Hast du nicht jetzt ein bisschen mehr Zeit, hast du gesagt, ab August, kannst du vielleicht nebenbei noch entweder einen Drohnenführerschein machen oder Hubschrauberpilot werden. Und dann gleichzeitig so hinterherfliegen, weißt du, so
und kommentieren.
Das ist doch super.
Wir kommentieren aus dem Hubschrauber einfach alle drei.
Ja. Ja, deutsche Meisterschaften sind vorbei. Traditionell eine Woche vor der Tour. Bei mir ist auf jeden Fall, muss ich sagen, die Stimmung Richtung Tour de France ziemlich gut jetzt. So. Ich meine, ich fliege jetzt auch morgen früh nach Kopenhagen schon. Aber ich habe mir auch das ganze Wochenende den Jan-Ulrich-Podcast und dann noch die Doku angeguckt. Der Podcast heißt, muss ich jetzt mal zwischendurch gucken, wie jetzt der genau heißt. Also heißt nicht Jan-Ulrich-Podcast, sondern...
Aber ist er da selber drin? Also spricht er da auch?
Nee.
Nee, ist ja... du weißt doch warum, Paul. An Jan-Ulrich erzählt es da direkt in der ersten Folge. Wir hatten eigentlich gesagt, dass er das nicht sagen soll, hat er aber gesagt, er hat einen Exklusivvertrag abgeschlossen, darf mit niemandem reden, außer mit Besenwagen.
Ja, ich weiß.
Wir lüften das Geheimnis jetzt, mit wem er einen Exklusivvertrag abgeschlossen hat. Wir haben alle Einnahmen der letzten Jahre... angespart und Jan-Ulrich quasi exklusiv
verpflichtet,
unter Vertrag genommen und das Special kommt dann zum 50-jährigen Tour de France-Sieg-Jubiläum raus.
Ja, ist übrigens nicht nur noch weiter sparen, das Jubiläum von Jan-Ulrich Toursieg, sondern ist auch mein 25-jähriges Radsport-Jubiläum dieses Jahr, wollte ich nur mal sagen.
Nice.
Paul, nee,
25 Jahre Andi Stauf im Radsport. Ja. Lass T-Shirt raus nochmal.
Ja. Ja, ist mir gestern halt mal so aufgefallen, ne? Klar, ich habe 97 im Sommer angefangen, als Ole die Tour gewonnen hat.
Krass.
Und,
oder lass Sondertrikot rausbringen dafür.
Seitdem bin ich im Radsport auf jeden Fall.
Besenwagen, 25 Jahre Andi Stauf, Sondertrikot. Gibt doch jetzt zur Tour auch dauernd Sondertrikots, so, das ist der neue Trend.
Ja, der Podcast auf jeden Fall heißt Jan Ulrich hält auf Zeit. Gibt es, glaube ich, mittlerweile überall, wo man so Podcasts hören kann. Finde ich mal eine Empfehlung für einen anderen Radsport-Podcast an der Stelle. alle Teile davon gibt es nur bei ARD exklusiv. Alle anderen kommen, glaube ich, wöchentlich raus oder so. Ja, und die Reportage heißt Being Jan Ulrich und läuft auch in der ARD-Mediathek. Ja. Kann man sich angucken.
Wir haben das gerade schon mal besprochen und wir hoffen, den Verantwortlichen für dieses mediale Meisterwerk auch demnächst mal verhaften zu können hier im Besenwagen. Wir versuchen
das. Ja, ist schon krass. Also ich bin mal gespannt, wie ihr das, wie euer Fazit so ausfällt. Wir hatten in den letzten Jahren ja auch immer überlegt, so was kann man noch über Jan Ulrich erzählen, und wir haben uns da bewusst so ein bisschen zurückgehalten, weil man eben nicht wusste, so wie kommt das vielleicht bei ihm an, wenn man so diese ganzen Stories jetzt auspackt, die es da so gibt. Und im Podcast und auch in der Reportage, da werden viele Sachen so halt erzählt von Wegbegleitern von Jan Ulrich. Und ich hoffe, dass das bei ihm halt gut ankommt, sage ich mal. Hm. Also da werden schon ein paar Details veröffentlicht, so die ich hier auf jeden Fall nicht hätte erzählen wollen.
Die Mützengeschichte.
Die Mützengeschichte, die steht da, glaube ich, auch schon in ein paar Büchern, oder?
Ja, okay. Hast recht.
Ja. Aber wie gesagt, da können wir ja nochmal, wenn ihr beiden das.
Ja, ist auf jeden Fall. Habt. Ja, ich bin erst nach, also Folge 1 abgeschlossen, weil die schon mal, glaube ich, fälschlicherweise ein bisschen zu früh hochgeladen wurde. Und dann habe ich die schon direkt gehört gehabt. Den Rest habe ich mir aber extra noch ein bisschen aufgehoben fürs Feeling für diese Woche zum Steigern. Wir sind ja, glaube ich, alle irgendwie so ein bisschen Fans geblieben. Es gibt definitiv Hater, es gibt definitiv Leute, die sagen, Jan Ulrich brauchen wir irgendwie nicht mehr. Kann ich auch definitiv verstehen. Ich bin da selber so ein bisschen zwiegespalten, was die Meinung angeht. Aber dieses Thema Jan Ulrich und Tour de France macht mir auf jeden Fall doch weiterhin Bock auf Tour de France. Und ich nehme das zum Einstimmen diese Woche. Und dann werden wir das nochmal genau ausführlicher besprechen, wenn wir uns das alle mal komplett reingezogen haben. Vielleicht mit dem, der es gemacht hat. Mal sehen. Ja, dann bleiben wir doch definitiv mal beim Thema direkt Tour de France. Das ist jetzt irgendwie schneller wieder der Fall, als ich gedacht hätte. Und
aber so ganz überraschend kam es jetzt auch nicht.
Ja,
ne?
Nicht ganz überraschend. Nee,
Ende Juni, Anfang Juli ist irgendwie immer jedes Jahr dasselbe.
Ja, wenn Deutsche Meisterschaft war, dann ist irgendwie auch immer zufällig dann Tour de France wieder. Ja, was sagt ihr zu diesen Sondertrikots? Braucht es das jedes Jahr? Ist es cool? So,
die jetzt eigentlich nichts mit der Tour, also von die Teams, die jetzt mit einem speziellen Trikot zur Tour fahren. Ne?
Genau, dieses ganz seltsame Jumbo-Trikot, das wir schon mal zerrissen haben hier, glaube ich. Dann Israel hat jetzt ein neues rausgebracht. Bora letzte Woche.
Ja, ich habe ehrlich gesagt ihr seid schon vor dem Tourfieber, ne? Also ich kommentiere es ja auch ab Samstag, aber ich habe gerade noch gar keinen. Ich bin noch
Paul muss erstmal einen Tag komplett schlafen und dann kann er resetten und neu hochfahren.
Ich bin gerade noch gar nicht im Move.
Paul Voss 2022 nur im Jetlag.
Ja.
Ja, so fühlt es sich auch. Ich komme da gerade gar nicht mehr raus.
Mach mal lieber was für die Umwelt, ganz ehrlich, nur hin und her jetten, Auto fahren.
Ey, Andi, Alter, also jetzt mal ohne, also ne, ich weiß ja, dass du das im Witz sagst, aber gibt es ein paar Leute, die springen auf den Zug rauf, aber wenn ich jetzt gerade bei dir hinten reinschaue, ich sehe bei dir hinten nur Kartons, die sehr wahrscheinlich irgendwo bestellt wurden, das ist sprichwörtlich das ganze Zimmer voll. Also du brauchst mir jetzt ja nicht mit deinen CO2.
Ja, weil ich die wiederverwende. Ja, genau. Ja, wirklich.
Genau, aber
können wir jetzt auch mal alle bei eBay Kleinanzeigen folgen, da werden demnächst einige Sachen wieder in den Umkreis gebracht, ne, damit ich ihn nicht wegschmeiße.
Aber soll ich mir einen Tesla kaufen? Soll ich mir ein Elektroauto kaufen? Ist das umweltschonender?
Keine Ahnung, frag doch einen, der sich damit auskennt.
Aber ja, ihr könnt nächstes Mal einen Helikopter haben für die Deutsche zur Übertragung, ist kein Problem.
Danke.
Den Outside-Helikopter, der durch Europa fliegt zu den Rennen.
Genau.
Ja, Wir selbst und unser Redakteur hat sich so ein paar Fragen ausgedacht rund um die Tour.
Nee,
das ist meins.
Trikots bleiben, aber so Sondertrikots zur Tour gab es doch immer
da
schon.
Da ist Copyright auf das nee, übrigens. Also ja, ja, du meinst also, von den Teams. Ja, aber...
Ja, schon allein die Teams, die früher immer so gelbe Trikots hatten, genau, die haben das zur Tour immer. Die Farben angepasst. Irgendwann Cervelo Test Team, die hatten dann immer nochmal ein neues Trikot zur Tour.
Ah ja.
Das ganze Jahr in schwarz, dann weiß.
Also geil war immer früher so in der Phase, in der du jetzt sprichst, Onze, die dann rosa Trikots hatten.
Ja, ich meine, ist so das größte Event für so ein Team. Ne? Da gibt es eigentlich immer irgendwelche Gadgets, so, die nur zur Tour rauskommen. Ob es jetzt ein neuer Rahmen, neues Modell von irgendeinem Rad kommt dann zur Tour raus. Irgendwelche Special Editions von Brillen, Gläsern, Helmen. Gab es schon immer irgendwie. Und Trikots finde ich jetzt okay. Also,
ja, also ich habe auch gar nichts dagegen.
Ja.
Also ist einfach, halt, ich wollte mal wieder ein bisschen raten. So,
ja, du? Aber ich finde, das ist schon so ein bisschen inflationär. Also es passiert jetzt so oft. Es ist irgendwie nichts Besonderes. Es kommt auch nichts
Giro, zur Tour. Giro war erst letzte Woche.
Aber es kommt ja auch nichts Geiles bei rum. Also jetzt nicht so, dass man sagt.
Das wollte ich hören.
Ja, also ich meine, das ist jetzt, wenn da mal irgendwas Innovatives und was komplett, also wenn es in eine Richtung gehen würde, wo man von Design reden kann, also modisch, dann würde ich es ja cool finden. Aber es ist ja einfach nur auch wieder irgendwas, wo dann Sponsoren draufstehen und ist ja in Ordnung.
Bro steht bei Bora jetzt drauf.
Versteht Bro, auf? Ja.
Bro. Habt ihr das nicht gesehen?
Doch.
Das habe ich nicht
gesehen. Ist ja Band of Brothers, ist da so riesengroß drüber gezogen halt und du siehst von der vorderen Seite siehst halt nur dieses Bro von Brothers.
Hä? Nee, ich habe.
Ja, so.
Da habe ich eine andere. Ich dachte, die haben nur die Farben da so ein bisschen gerne, die Zusammensetzung.
Oder ja, da sind aber auch so Muster drauf und das Muster ist ganz oft das Wort Band of Brothers oder der Begriff.
Dann habe ich es nicht. Habe ich nicht genau genug hingeschaut. Hier, jetzt sehe ich es.
Oh, fuck. Also mein Lieblingstrikot der letzten Jahre, während Paul das jetzt sich noch mal genau anguckt und gleich seine Meinung dazu bringt, war das Sky-Trikot mit den Orcas drauf. Ich finde, man sollte weniger aus dem Grund, warum die das gemacht haben, sondern so, ich würde gerne öfter Trikots mit so Tieren drauf sehen. Oder Dinosaurier oder Leoprint. Ne? Da bin ich ja immer ein großer Fan von.
Ein geiles geilen Trikotentwurf vom Team MTN, Kubeka, mit so einem Löwen so, oder mit so quasi mit Grau auf einem schwarzen Trikot, dass du es nur so erahnen konntest, ne? So afrikanische, also Tiere waren halt.
Ey, ganz ehrlich, ich find immer noch, also Deutschland-Tour, Müllrahmen 2008, Kuh-Outfit. Wenn dann richtig durchziehen einfach. Also, weißt du, wenn dann all in. Und das finde ich cool. Das ist so richtig. Würde ich nicht kaufen, aber das ist wenigstens so ein Statement. Ich habe es mir jetzt gerade angeschaut. Ich finde es nicht schlimm, das von Bora, aber ist jetzt auch nicht. Ich finde das Band of Brothers halt. Den Spruch, den mag ich halt nicht. Aber also es hat ja nichts mit dem Team zu tun, sondern es ist einfach, ich mag diesen Spruch halt nicht. Und dann Pro ganz groß rauf ist halt. Aber ja, es funktioniert ja. Gewinnt ja Radrennen. Also. Aber die machen wahrscheinlich im Bus dann auch immer, kann ich gerade nicht, also sieht man ja nicht, die sind einklatschen, dieses Fußball- oder Radsportler-Einklatschen, weißt du? Die ist so Arm angewinkelt und dann so. Kennt ihr das? Klar kennt ihr das. Das macht man eigentlich, glaube ich, nur so unter Fußballern.
Der Gesichtsausdruck dazu war das Beste
eigentlich. Unter Radfahrern. Ja, kriegen wir ein bisschen zu
viel. Weiß ich nicht. Gott. Die sich nochmal alle abklatschen vorher.
Kriegen wir so ein bisschen Fremdschämen, wenn das Leute mit mir machen wollen.
Ja.
Das war übrigens was
Gutes. Wenn man dir die Hand geben will, kriegst du mal ein bisschen Fremdscham.
Nee, Hand geben finde ich, so Hand geben klassisch, finde ich voll angenehm. Also so würde er die Hand hingeben und einfach so schütteln. Finde ich voll gut.
Okay.
Ja. Hätte mir das auch geklärt.
Dann gebe ich demnächst einfach nur noch die Hand.
Ja, nee, wir dürfen uns ruhig weiter umarmen, Andi. Ich mag das.
Okay.
Aber nur nackt.
Aber nur nackt. Nur im Sommer, wenn es warm ist.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Whoop. So, Besenwagen-Crew ist jetzt seit 3 Monaten mit Whoop unterwegs und 3 Monate sind Zeit genug für Whoop, uns alle kennenzulernen und Zeit genug für uns zu merken, was wir mit Hilfe von Whoop erkannt haben, was wir anders gemacht oder beibehalten haben, denn genau darum geht's ja. Ja, Leute, was habt ihr denn so erfahren in dieser Zeit, Andi?
Ich finde, es ist eine gute Hilfe, um seine Ziele zu verfolgen. Als Leistungssportler hätte ich mir sowas gewünscht, aber auch wenn man neben sportlichen Zielen zum Beispiel einfach nur seinen Lifestyle verbessern will, finde ich es gut. Ich schlafe auf jeden Fall früher und trinke auch weniger Alkohol.
Dabei hat mir Whoop auf jeden Fall geholfen. Erkennt das Alkohol? Ich muss fragen, weil ich trinke tatsächlich eigentlich keinen Alkohol.
Ja, das Alkoholtrinken wirkt sich auf jeden Fall auf deine Schlafqualität aus und auch die HFV, also die Herzfrequenzvariabilität, ist davon stark beeinflusst. Und weil Paul einfach eine viel höhere HFV hat als ich, hat mich das krass motiviert, die zu verbessern. Und die habe ich auch viel verbessert. Also ich bin jetzt auf jeden Fall fast 50 Punkte höher, okay, als ich angefangen habe mit
Whoop. Nice. Ja, für mich war das halt in der Zeit auf jeden Fall mal ein klarer Indikator, wie angenockt ich bin. Weil das ist schon irgendwie das Schwierigste für mich schon immer. Manchmal fühlt man sich super gut und hat eine Pause nötig. Manchmal schlecht und hat eine Pause nötig. Aber zu erkennen, wann genau, dafür ist Whoop schon ziemlich gut. Und das hat mir in der Zeit auch geholfen, zum richtigen Moment eine Pause zu machen. Weil Whoop da eben dann den richtigen Ratschlag zugegeben hat. Paul, wie war es bei dir?
Ja, ich habe Whoop vor allem dafür genutzt, um halt mein Trainingspensum zu kontrollieren, halt zu schauen, wie ich mich regeneriere und dann halt auch zum Teil, wenn ich so Krankheitserscheinungen irgendwie hatte, das Gefühl, ich werde krank, habe ich dann nochmal darauf geguckt, um mich zu vergewissern, ob es jetzt ein reines Körpergefühl ist oder ob die Daten auch dafür sprechen. Von daher hat es mir auf jeden Fall sehr gut als Indikator gedient, ob ich jetzt irgendwie zu hart trainiert habe oder ob ich dann doch noch, keine Ahnung, weiter das Pensum aufrechterhalten kann.
Wer immer noch keine Ahnung hat, von was wir überhaupt reden, es geht um Whoop 4.0 und das ist ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach einspringt, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden abgefragt und gemessen. Und so wie für die Fahrer bei Giro und Tour de France, kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen, ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast oder ob sogar noch mehr drin ist. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abzukürzen oder einen Restday einzulegen. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir Whoop eine Pause ans Herz, eher als weiteres Training. Und mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibt's wie immer in den Shownotes. Gut. So, dann sind wir jetzt bei der gerade eben neu gegründeten Rubrik Tourfieber.
Wo hast du den Namen denn her?
Copyright.
Ich stelle mir jetzt so, wenn wir jetzt ein Video-Format wären, stelle ich mir dann Didi Senf vor, der so hüpft. Jetzt in dem kleinen Einspieler, der nicht kommt. also wir haben uns so ein paar Fragen ausgedacht. Vielleicht führen wir die Kategorie auch fort die nächsten Wochen. Vielleicht auch so ein bisschen für Einsteiger. Was gibt's bei der Tour so? Wie funktioniert die Tour? Welche Fragen könnte man sich stellen, wenn man keine Ahnung hat oder vielleicht sogar Ahnung hat von dem Event? Und ich glaube, Andi stellt die Fragen.
Ich stelle die Fragen.
Die Rollen sind klar verteilt hier. Andi steht am Herd.
Ja, vielleicht mal können wir mal allgemein anfangen. Ne? Was gibt's überhaupt? Wie wird die Tour de France gewertet? Was gibt's alles für Wertungen? Das ist in dem Fall ja ein bisschen übersichtlicher als beim Giro d'Italia. Da würde ich die Frage tatsächlich auch mal stellen, weil ich keine Ahnung habe, was da alles für Wertungen gibt. Bei der Tour ganz einfach gibt es eigentlich drei. Einmal das gelbe Trikot, das gesamtführenden Punktewertung, grüne Trikot und das Bergtrikot, was ja auch Paul mal anhatte. Kannst du ja mal kurz erklären, wie das funktioniert zum Beispiel mit der Bergwertung?
Wer am schnellsten diesen Berg hochfährt.
Nee, das ist nämlich Quatsch, genau.
Nein, das ist Quatsch.
Es geht ja nicht auf Zeit.
Ja, da ist halt quasi oben, wo halt dann die Bergwertung ist, wo auch immer sie ist, auf einer Brücke wie bei mir oder halt auf einem richtigen Berg wie Alpe d'Huez, da gibt es halt dann Punkte, wie die Punkteverteilung ist, hängt von der Kategorie ab. Es gibt zweite, dritte, erste Kategorie und Hor-Kategorie.
Vierte gibt es auch.
Hä?
Hor.
Die Hor-Kategorie.
Das H ist stumm.
Ja, ich sag ja, die Hor. Und dann Genau, da gibt es ja unterschiedliche Punkte, die kann ich euch jetzt nicht sagen, weil hätte ich mich vorbereiten müssen, dass die Frage kommt. Am Ende, wer die meisten Punkte hat, darf dieses Trikot in Paris dann tragen.
Genau, also hat ganz man einfach, das jetzt verstanden?
Punkte addiert? Nee. Es gibt verschiedene Bergwertungen während der Rundfahrt auf den Etappen. Die sind unterschiedlich eingeteilt in Kategorien. Gibt es eben dann entsprechend unterschiedlich viele Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, hat die Bergwertung insgesamt gewonnen. Und der Führende dieser Wertung trägt pro Etappe jeweils das Trikot mit den roten Punkten. Oder? So.
Ja, und bei der Tour de France ist öfters mal da die Kritik laut geworden, dass bei den Bergankünften zu hohe Punkte verteilt wurden fürs Bergtrikot, weil dann öfter mal der Gesamtführende, der bei den Bergankünften oft relativ weit vorne war, auch die Bergwertung gewonnen hat. Was irgendwie blöd ist, wenn einer alle Trikots gewinnt.
Sollen sie weniger Bergankünfte machen?
Andi hasst Bergankünfte. Nee, es gibt fünf dieses Jahr übrigens.
Okay.
Fun Fact.
Ja, können wir gleich noch ein bisschen über die Strecke sprechen. Klar, ich glaube, den meisten wird es bewusst sein, aber es wird die Zeit gestoppt pro Etappe. Und wer am Ende die wenigste Fahrzeit hat, der gewinnt die Tour de France. Ziemlich einfach.
Alle fahren eigentlich gleichzeitig los. Meistens ist ein anderer als erstes da, aber jeder bekommt seine individuelle Zeit zusammengerechnet, die er pro Etappe braucht. Und der zusammengerechnet die wenigste Zeit hat, gewinnt. Allerdings gibt es auch noch Zeitbonifikationen, die da reinspielen. Wenn man eine Etappe gewinnt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei Bergankünften auch so ist, wurde, glaube ich, auch mal rausgenommen, oder?
Das macht es zu kompliziert, das ist mal so, mal so.
Ja, okay, egal. Also es gibt, glaube ich, 10, 6 und 4 Sekunden Bonifikation, bedeutet, wird von deiner Zeit abgezogen, wenn du ja bei Etappe 20 3 Sekunden hinter dem Ersten liegst und gewinnst die Etappe, dann bist du Erster am nächsten Tag, egal ob der Erste zeitgleich mit dir ins Ziel gekommen ist.
Hm. Gut. Punktewertung ist ähnlich wie die Bergwertung. Gibt es auch während der Etappe Sprintwertung, wo es dafür individuelle Punkte gibt und noch bei allen Etappenankünften, die jetzt keine Bergankünfte sind. Also das ist die Ausnahme. Gibt es auch nochmal Punkte. Und der kriegt dann das grüne Trikot. Auch währenddessen immer der Führende der Wertung trägt das Trikot. Für mich eigentlich so die, ich finde das spannender, also leider war es nicht so spannend die letzten Jahre, aber eigentlich ist das für mich so die, ist schon sehr hochwertig anzusehen, finde ich, wenn einer so eine Wertung gewinnt, generell bei einer Rundfahrt, jetzt nicht nur bei der Tour, weil das heißt ja schon, dass er im Schnitt bei den Etappen einfach immer die besten Ergebnisse abgeliefert hat, ne? Mhm.
Ja, und dann zwischendrin teilweise auch noch gesprintet ist, also da die Power für mehrere Sprints hatte vielleicht sogar.
Also so eine Bergwertung, wenn man das vergleicht, also ist jetzt meine Ansicht, ne, zur Punktewertung, finde ich die schon ein bisschen schwach.
Wer wünscht sich einen Kampf dieses Jahr? Peter Sagan in Shape gegen Wout van Aert?
Ich? Aber ich wünsche mir es auch mit Mathieu van der Poel noch drin.
Ah ja, stimmt, gibt's auch noch.
Auch wenn er sagt, dass er es nicht machen wird, aber also nicht aus grünem Trikot fährt, aber ich würde es geil finden, wenn die 30 da irgendwie so ein Triell liefern.
Gutes Wort.
Habe ich auch gedacht.
Ja, zu den Favoriten für die einzelnen Wertungen kommen wir auch nachher nochmal. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Ihr könnt ja mal sagen, wer davon für euch dann der Stechende ist.
Gab es bei den Bundestagswahlen auch ein Triell mit den gleichen Farben, oder?
Nee, daher habe ich es doch, Mann. Ich habe es doch von den,
ja, ich weiß.
Von den TV-Triellen.
Grünes Trikot, gelbes Trikot. Ja, was sind noch so für Fragen aufgekommen bei meiner nicht repräsentativen Umfrage? ja, Basti, du meinst, du hast dir die Strecke schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Was gibt's da Besonderes dieses Jahr?
Jo, ich gehe mal in die Aufzeichnung. Wir gehen jetzt einfach mal vom Start bis zum Ende. Ich mache es auch schnell. Es ist die kürzeste Tour seit 20 Jahren, 3.328 Kilometer. Es gibt 2 Zeitfahren, 6 Flachetappen, 6 Bergetappen und davon sind 5 Bergankünfte.
Zum 24. Mal startet die Tour nicht in Frankreich. Ist eigentlich gar nicht so viel. Dachte, das wäre schon länger gang und gäbe. Ist jetzt aber, ich weiß nicht.
Ist es auch schon lange.
Ja.
Aber es startet auch oft in Frankreich.
Ja. Dänemark ist auf jeden Fall das erste Mal. Die freuen sich. Start in Kopenhagen mit einem sehr technischen Einzelzeitfahren. Fast keine Höhenmeter, aber ein Haufen Kurven. 13 Kilometer. Wir haben schon öfter im Besenwagen gelernt, das ist ein Einzelzeitfahren, kein Prolog. Über 6,9, 7,2, da war irgendwo die Grenze. Wird es zum Einzelzeitfahren. Und dann freuen wir uns alle auf die erste richtige Etappe. Also eigentlich ist es dann schon die zweite. Nämlich die Brücke. Codename die Brücke. Kurz vor Ziel 10 oder 15 Kilometer übers Meer, über eine Brücke. Und wahrscheinlich sehr wind- bzw. seitenwindanfällig und 12 bis 15 geisteskranke Dänen, die gewinnen wollen und gewinnen können, es wird eskalieren. Will dazu jemand einen Kommentar abgeben?
Ja, ich hoffe einfach, dass da sehr viel Wind ist an dem Tag.
Ja.
Sonst könnte es nämlich gar nicht so spektakulär enden. Aber ich glaube, wenn da so normale dänische Verhältnisse herrschen, dann wird es auf jeden Fall schon direkt ein spannender Start auf jeden Fall auch schon, ne, mit dem Prolog und dann den ersten beiden Etappen in Dänemark. Also das erste Wochenende kann man sich auf jeden Fall gut geben.
Ja, zu Etappe 3 habe ich einfach nur normal notiert. Ist einfach nochmal ein bisschen durch Dänemark. Etappe 4 sind wir dann endlich in Frankreich, von Dünkerque nach Calais. Auch sonst keine weiteren herausragenden Highlights da drin. Die fünfte Etappe ist dann allerdings das nächste Highlight, nämlich die Roubaix-Etappe. Es gibt 11 Sektoren. 5 davon sind ganz neue, die auch noch nie bei Paris-Roubaix oder der Tour befahren wurden. Insgesamt gibt es 20 Kilometer Kopfsteinpflaster in der Etappe.
Das ist schon nicht so wenig, ne?
Nee.
Ich glaube, bei Paris-Roubaix sind es 30 oder mehr.
Ja, nee, schon, glaube.
Aber 20 ist schon viel.
Ja, für so ein Tour de France-Feld, wo definitiv eher weniger Spezialisten mitfahren, wird das schon, je nach Wetterlage und wie das dann gefahren wird, könnte das zu Spannung führen. Auf der Etappe 6 haben wir dann eine etwas hügelige Ankunft, wird also vielleicht da nichts für die Sprinter werden. Aber jetzt auch definitiv keine insgesamt große Schwierigkeit. Etappe 7 ist dann die Superplanche.
Warum heißt das jetzt Super Planche
de Belleville? Weil es die normale Planche de Belleville Ankunft gibt. Und jetzt
haben die jetzt noch mal einen
fahren wir nochmal einen Gravelberg obendrauf
hoch. Aber da sind die doch damals schon hochgefahren, als wer gewinnt da oben?
Einmal
sind wir da schon hochgefahren.
Ja,
da war kein Gravel am Schluss.
Klar, es war auch schon mal Super Planche. Es war aber auch schon normale Planche.
Ja, Super Planche.
Also war nicht das Zeitfahren?
Das letzte Mal Super Planche war hoch, als oben im Finale Bernal aus der Favoritengruppe heraus attackiert, das Hinterrad immer durchtreten, der schon aufs große Blatt geschaltet hat und er da diese Mühle hochsprintet. Und da gewinnt, glaube ich, ich weiß nicht, ob da, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe es noch. Ah, da gewinnt der Belgier von Bahrain.
Toins?
Ja, ich glaube, Toins gewinnt da, glaube ich, oben. Und Toins. Die sind da schon mal hochgefahren, ja, vor 3 Jahren, als Bernal die Tour gewinnt in dem Jahr.
Also da ist auch irgendwie 24% stand da.
Genau, ist richtig steil.
Richtiger Fun.
Richtig steil, schön.
Yo, dann
was gibt es denn sonst noch so für Highlights auf der Strecke?
Auf der Etappe, oder?
Nee, überhaupt so.
Also, ja, ich mache jetzt weiter hier. Also ich kann das ein bisschen
abkürzen. Alle 21 Etappen.
Ja, sorry. Jetzt kommen 8 und 9, haben das Thema UCI. Man fährt da am Headquarter vorbei und außenrum, also so.
Das sind die beiden Motto-Etappen.
Genau, das sind die Motto-Etappen für die UCI. Man,
das sind auch die einzigen beiden Etappen, wo die Sockenlänge kontrolliert wird. Mhm.
Ansonsten gibt es da auch keine großen Highlights. Etappe 9 hat auf jeden Fall einen Berg drin, aber auch keine Bergankunft. Wir haben aber auf Etappe 10 dann wieder einen Mountaintop-Finish. Dann sind wir voll in den Alpen. 11 ist Telegraph, Galibier und Grandon. 12 ist wieder zurück. Galibier, Croix de Fer, Alpe d'Huez. Und das ist am französischen Nationalfeiertag. Das würde ich jetzt mal als Highlight einstufen. Alpe d'Huez am Bastille Day.
Kommt auch eine Besenwagenfolge raus, also ist ein Donnerstag.
Nice. Da wissen wir leider bei der Aufnahme noch nicht, wer da gewinnt.
Dann machen die, also sind, glaube ich, fahren durch drei Länder dann schon, ne? Das war auch so eine Frage, die man jetzt vielleicht mal dazwischen werfen kann. So, warum startet die Tour eigentlich in Dänemark und warum geht die Tour de France durch Belgien und die Schweiz?
Ja, Belgien waren wir bis zu dem Zeitpunkt auch schon, ja.
Ich weiß gar nicht, warum irgendwann so diese Auslandsstarts so in Mode gekommen sind, ne? Also ich glaube, früher ging es ja immer los in Paris und auch in Paris zu Ende. Und als man dann so Paris als Startort quasi mal nicht gemacht hat, sondern woanders gestartet ist, sind die auch direkt irgendwann ja, ins Ausland gegangen. Also schon seit, ich habe es mal nachgeguckt, ab 1954, da war ein Amsterdam-Start. Und danach halt 55 ausländische Städte schon.
Ich glaube auch, dass, wenn man es nur in Frankreich machen, wenn man es nur in Frankreich machen würde, einfach, da ist gar nicht so viel Kohle da. Also ich meine.
Ich wollte gerade sagen, meistens ist die relativ unromantische Antwort Geld.
Geld, ja.
Okay.
Ist wie bei Olympia.
Ja, ich denke das auch tatsächlich. Ja. Ne?
Also ich meine,
also so Streckenverlauf mal in den Alpen irgendwie ein bisschen über Schweizer Boden zu fahren, macht ja natürlich auch einfach durchaus Sinn, weil sich vielleicht der ein oder andere Berg dadurch einfach mit in die Strecke aufnehmen lässt. Oder halt eben in den Pyrenäen das Ganze in Spanien. Aber jetzt so
Kopenhagen.
Von Dänemark nach Frankreich
ist
schon ein kleiner Sprung. Ne?
Düsseldorf hatte ich mal so eine Zahl gehört. Ich weiß nicht, ob die stimmt, deswegen will ich sie jetzt auch nicht nennen, aber es war jetzt schon nicht wenig Geld. Und wenn das, wird ja wahrscheinlich eher mehr jetzt sogar. Dann weißt du schon, warum die ins Ausland gehen müssen, weil in Frankreich, glaube ich, gar nicht mehr irgendwann die Städte hast, die die Kohle dafür aufbringen können. Oder aufbringen wollen vielleicht auch. Für so ein Grand Depart. Ja.
Es geht auf Etappe 13 und 14 über Saint-Étienne, das Zentralmassiv, langsam auf Etappe 15 mit relativ sicherer Sprintankunft Richtung Pyrenäen, wo wir auf dem Ziel der Etappe 16 dann ankommen. Da haben wir noch keine Bergankunft, da geht es zwei erste Kategorien hoch, das Ziel ist aber unten auf Etappe 17, gibt es dann Col d'Aspin und ja, nochmal eine Bergankunft auf dem Perregaux. Die ist auch nur 130 Kilometer lang. Drei Berge, 130 Kilometer.
Geil.
Kürzeste Etappe dieses Jahr. Etappe 18, Bergankunft Otacam. Ein HC-Berg und zweimal erste Kategorie. 19 ist wieder eine Chance für die Sprinter und wir haben auf Etappe 20 ein 40 Kilometer Zeitfahren. Das längste Zeitfahren in letzter Zeit, oder?
Ich finde es
so in den Grand Tours.
Das ist halt pünktlich zur Ulle-Doku, 25 Jahre Ulle-Sieg, auch mal wieder einfach oldschool langes Zeitfahren. Ist doch geil.
Ja, da waren auf jeden Fall ein paar Rückblicke so in der Videoreportage, wo dann so Zeitfahren einfach so eine Stunde 15 Fahrzeit.
Ja.
Ist schon eine gute Distanz eigentlich.
40 Kilometer sind jetzt ja auch, wie lang ist das? Das sind da, ich meine, wenn Ghana da fährt, 60er Schnitt, dann sind die ja auch in 40 Minuten durch, weißt du? Also ich meine, ist ja jetzt.
Ja, so 45 Minuten finde ich vollkommen in Ordnung für ein Zeitfahren, ja, würde ich sagen.
Also ist
schon lang so, aber ich finde diese kurzen Zeitfahren, so 30 Kilometer.
Also hier 2003, Ulle vernichtet Lens in Futuroscope. Da ist Ulle der Einzige gewesen, der unter eine Stunde gefahren ist.
Ja, aber ich finde das geil. Also ich
mit 58
also
irgendwas.
Jetzt mal ohne Scheiß.
Das muss ja noch länger gewesen sein. Ja, also das wesentlich.
Ich finde, also wenn du auch mal guckst, wie viel du investierst als Team und als Fahrer, für so dann 20 Minuten Zeitfahren, dann mach doch hier direkt einfach 40 Minuten, 50 Minuten, eine Stunde draus. Ist doch geil. Also ich meine,
ja,
klar, ist lang, aber ich finde es auch geil, so als Spannung, Ding, weil du weißt, das beeinflusst das Rad dran ja so krass. Und einige ja, aber Fahrer
du weißt halt auch, warum das in der Tour nicht so richtig gerne vorkommt, weil kein Franzose Zeit fahren kann.
Ja, aber ich glaube, über den Punkt ist man mittlerweile hinweg, dass man sich da
ja,
irgendwie, sicher? Dass man von, ja, also wenn die immer noch denken, dass sie die Tour gewinnen können, in den letzten Jahren, dann weiß ich auch nicht, also dann sollten sie vielleicht mal so einen Realitätscheck machen, aber ich meine, so
oder mal
ich
ein paar Leute einbürgern.
Ich finde es dann halt jetzt so gerade mit Roglic und dann finde ich interessant. Also ich meine, der ist Olympiasieger im Zeitfahren. Der hat schon eigentlich fast jedes Zeitfahren gewonnen, was es so gibt, außer einer WM. ja, ich meine, vielleicht kriegt der Pogacar da ja doch nochmal niedergerungen. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es geil, so ein langes Zeitfahren am Ende zu haben.
Hier nochmal das Zeitfahren 2003, das war nicht Futuroskop, das war Cap Découverte.
Okay.
Futuroskop war, glaube ich, das, was wo Ulle Rich auf die Mütze bekommt.
Shit.
Irgendeiner hat auf die Mütze bekommen, auf jeden Fall.
Irgendeiner hat immer auf die Mütze bekommen.
Ja, ich finde es cool.
Ja, ich glaube, 21. Etappe muss ich nicht mehr erklären.
Doch, erklär okay. mal, warum
wer
wird
er
nicht mehr so richtig gefahren eigentlich?
Wer erstes Mal Tour de France dabei schaut oder sich versucht, da hineinzuversetzen. 21.
Warum
Etappe,
trinken die da Alkohol während der Etappe?
Das ist die letzte Etappe und die trinken Alkohol während der Etappe, genau.
Das ist die härteste Etappe für den Kopf. Also ich fand die immer im Unangenehm.
Paul Voss redet mit stark erhobenem Zeigefinger im Moment.
Ja, weil du eierst erst rum, alle trinken irgendwie Champagner, du bist ganz entspannt im Bus, ist viel zu viel Scheiße vor dem Start schon, wo du weißt, ist heute vorbei. Dann kommst du auf die Chance, das Rennen ist freigegeben und das ist die Hölle auf Erden, Mann. Es macht wirklich keinen Spaß. Also ich würde schon sagen, ich würde mir da manchmal wünschen, dass wir von Anfang an einfach richtig Radrennen fahren, weil dann würdest du dich auch an den Start stellen, ein bisschen konzentrierter, aber die Hälfte der Etappe bist du halt fast am Einschlafen, wo du nicht mal 100 Watt auf dem Pedal hast und dann musst du da auf einmal, keine Ahnung, anderthalb Stunden lang Radrennen fahren. Das ist schon hart für den Kopf. Und du weißt, gleich ist vorbei.
Wie viele Runden werden da gefahren? 6?
Nee.
Mehr?
Ja, ja, ist immer unterschiedlich.
Oder 6 Kilometer hat die Runde oder so, ne?
Ja, ich glaube auch länger.
Irgendwas mit 6 habe ich im Kopf.
8.
Ja, ist auf jeden Fall mehr als 6 Runden und weit mehr. Ja, wenn du noch sprinten musst, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das ist, wenn du noch sprinten musst, wie du dich da noch konzentrieren willst. Ich denke die ganze Zeit immer nur an die Pizza und das Bier danach. Oder also,
sind 8 Runden.
Ja, ich hätte gedacht, es wäre mehr. Hat sich mehr angefühlt.
War auch die letzten, wann waren das nochmal, als Vinokurov da nochmal irgendwie so Zeitbonifikation geholt hat und die Etappe dann tatsächlich gewinnt als Ausreißer, weil, glaube ich, das letzte Mal irgendwie.
2006 oder sowas gewesen sein. 7.
Da war das nochmal richtig spannend auf jeden Fall, die Etappe, weil da wurde dann auch noch richtig Radrennen gefahren, weil ich glaube, Vinokurov am letzten Tag dann irgendwie nur so eine Handvoll Sekunden, war das der Unterschied zwischen Platz 4 und 5 oder was war das damals?
Nee, der ist aufs Podium gefahren.
Ist er damit noch aufs Podium gefahren?
Ist das nicht so, dass der, warte mal, ist das nicht so, dass Vino ein Jahr noch auf der letzten Etappe aufs Podium fährt? Ist wahrscheinlich jetzt, oh Mann, richtig vorbereitet.
2006 war es auf jeden Fall nicht.
Ja, guck mal einfach pro Cycling Stats. So, da, die werden doch.
Oder das ist schon alles rausgelöscht.
Ja, guck mal bei Vino selber. Also, Vinokurov 2010 und 2005 eine Etappe gewonnen und dann irgendwann nochmal, aber da ist dann. Und 2005 wird er bei der Tour Fünfter. Kann sein, dass das dann ist, wo er dann noch vorbeifährt. Genau, da kann sein, dass er noch an Levi Leipheimer vorbeifährt oder so. Ich weiß. Ja, genau, letzte Etappe fährt.
Levi.
Fährt er bei Levi Leipheimer noch vorbei. Ja, und wird dann Fünfter. Aber interessanterweise, der erste ist gestrichen, Armstrong, Ulrich und dann Levi Leipheimer auch. Das heißt, er ist momentan Zweiter. Nee, Mancebo ist Dritter. Zweiter. Ivan Basso vor Francesco Mancebo und Davino Kurov. Was für ein Podium. Und dann Michael Rasmussen.
Aber das stimmt ja gar nicht, weil die wurden ja nicht nachträglich nochmal der Zweite ist ja nicht jetzt der Sieger.
Nur ja,
weil
ja,
der Erste nicht
aber,
mehr der Sieger ist.
Aber
der Zweite ist der erste Verlierer.
Ist der erste nicht Doper.
Genau.
Der erste nicht Doper.
Überführte,
genau. Ich habe gerade ganz große Gänsefüße gemacht. Ja.
Gänsefüße, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Ja, hier, du.
Gänsefüßchen.
Wir kommen langsam ins Boomer-Alter, da muss man solche Dinge auch mal wieder auspacken. Triell, Gänsefüße. So,
das ist Triell und Gänsefüßchen sind auf jeden Fall in einem Wortstamm, in einer
Bedeutungsrichtung
verankert.
Ja, okay. Jetzt, wo wir ein bisschen die Strecke kennen, können wir mal ein bisschen über die Favoriten für die einzelnen Wertungen sprechen. Grüne Trikot habt ihr schon angesprochen. Ich glaube, Wout van Aert, hat er gesagt, dass er überhaupt auf die Wertung fahren will oder muss er erstmal seinen Teamkapitän helfen, die Gesamtwertung zu gewinnen?
Ja, ist doch jedes Jahr dasselbe.
Ich glaube, beides. Der macht ja eh immer beides, oder? Also der hat ja auch Bock auf beides, der kann beides so.
Und am Ende sind sie froh, wenn er beides macht. Auch wenn am Anfang wahrscheinlich immer mal wieder alles ist jetzt für Roglic kommuniziert wird.
Und wer hat das grüne Trikot letztes Jahr gewonnen? Kleine Fangfrage zwischendurch.
Mark Cavendish, der jetzt nicht dabei ist und gerade britischer Meister geworden ist mit einer grandiosen Fahrweise. Und
ist er denn nicht dabei?
Nee, er ist nicht dabei. Ziemlich sicher.
Heute veröffentlicht.
Ist confirmed.
Ja.
Ist confirmed, okay.
Aber ich glaube, wir Alaphilippe ist ja auch nicht dabei, aber eventuell haben wir einen Alaphilippe Doppelgänger dabei von Total Energies, heißen Total Energies, ja.
Fabian fährt er jetzt?
Ich wollte gerade sagen, Doppelgänger sitzt auch bei uns hier im Besenwagen.
Nee, aber der hat ja jetzt so einen Top-Fahrschnitt, der Fabian, deswegen, der sieht nicht mehr ganz so aus wie Alaphilippe, aber ja, genau, die beiden sind nicht dabei. Der Weltmeister und der Gewinner des grünen Trikots vom letzten Jahr. Leider.
Ja, Alaphilippe vermisse ich ja grundsätzlich nicht.
Ja.
Also von Art war der letztes Jahr nur Fünfter in der Wertung. Ich glaube, wenn er da nicht sich das wirklich so als Ziel setzt und immer
stimmt schon, ja.
Wird schwierig, glaube ich, ehrlich gesagt, für ihn.
Für wen jetzt? Wout?
Ja.
Nee, der fährt ja darauf. Guck mal das Team an. Also die haben ja auch eindeutig Leute davor abgestellt.
Also jetzt, ja, deswegen frage ich ja.
Ja, ja.
Also
das grüne Trikot ist schon das Ziel. Und ich glaube auch, dass
man
er...
Man muss natürlich auch sagen, dass es halt ein sehr, sehr schweres Unterfangen wird mit dem grünen Trikot. Weil eigentlich kann es auch nicht klappen. Weder für Wout van Aert noch für Mathieu van der Poel, weil Nairo Quintana die Tour fährt.
Ja, stimmt. Okay, gut, den verstehen nur Insider. Aber ja, ich hoffe auf einen Triell, wie vorhin schon gesagt.
Ja, auch hier und einen Triell.
Yo, ihr kennt ihn schon vom Giro. Wir haben auch wieder Erik Horshemke die nächsten 4 Wochen mit dabei. Er war frisch angekommen in Kopenhagen und wer ihn noch nicht kennt, er fährt gern Grand Tours. Aber lieber alleine, beziehungsweise nicht mit Rennfahrern zusammen. Und er bestimmt auch lieber selbst, wann er losfährt, wann er ankommt und was er dabei isst. Er wird wieder die komplette Tour de France inklusive Transfers selbst versorgt fahren. Und hier ein kleiner Gruß zum Einstieg auf seine Tour.
Ja, Tag wieder. Hier bin ich wieder aus Kopenhagen diesmal. Mit etwas besserem Wetter, hoffentlich. Morgen geht's los für mich mit der Tour. 3 Tage eher wegen der, ich glaube, 800-900 Kilometer Transferstrecke. Insgesamt Tour ist, glaube ich, kilometertechnisch und höhenmetertechnisch ein bisschen einfacher. Deshalb auch ein bisschen weniger Tage. Wird bestimmt genauso hart. Eine Tour habe ich nun mal schon in den Beinen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das wird sicherlich richtig geil, richtig hart. Vielleicht habt ihr mal Bock, mich zu begleiten. Durch Deutschland fahre ich ja komplett. Von Sonderburg bis nach Dünkirchen. Sagt einfach Bescheid. Live-Tracking ist an. Ich freue mich auf euch. Bis dann.
Wenn wir dabei sind, gehe ich mal kurz die Top-Sprinter durch. Ja? Und ihr könnt noch mal sagen, ob euch da vielleicht noch irgendein Geistesblitz zukommt. Jakobsen, Grünewegen, Ewan, der gerade eine extrem harte Instagram-Offensive diese Woche gestartet hat. Weiß nicht genau wieso. Philipsen, Bennett, Pedersen, zähle ich dazu. Christoph, zähle ich dazu. Koka, Sagan vielleicht und Van Aert. Und vielleicht Mathieu van der Poel, aber wahrscheinlich eher nicht, weil Philipsen, glaube ich, schon als Sprinter bei Alpecin ausgerufen ist.
Sind, glaube ich, erstmal alle, oder?
Denke auch. Sam Bennett, bisschen Fragezeichen. Danny van Poppel, fast irgendwie stärker erschienen in letzter Zeit. Caleb Ewan, wäre schon schön für ihn, bei der Tourne-Etappe zu gewinnen. Läuft auch nicht so richtig geil das Jahr.
Ja, aber ich glaube schon, dass er da auch wieder, es ist für mich schon der Top-Favorit eigentlich jetzt bei den Sprints. So, ja. Bennett ist irgendwie ein Fragezeichen bei mir.
Jakobsen?
Jakobsen war eine Zeit lang überragend dieses Jahr, so in letzter Zeit war er auf jeden Fall nicht mehr so überlegen bei seinen Siegen wie halt noch Anfang des Jahres. Und hat natürlich das Team um ihn herum komplett auf ihn ausgelegt. Also ein bisschen Druck jetzt auch, dass man Kevin nicht zu Hause lässt, für ihn mitnimmt. Ja, ich glaube, die Sprintankünfte werden spannend. Das Triell wird, glaube ich, auch noch ein bisschen erweitert werden müssen. Das so, für mich ist da auf jeden Fall Michael Matthews noch immer irgendwo auf der Liste. Ich glaube, das ist so sein großes Karriereziel. Nochmal das Ding zu gewinnen. Ja, aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, was DSM macht mit Sprintern. Eigentlich so keinen richtigen Top-Sprinter dabei. Alberto Danese hat, glaube ich, jetzt dieses Jahr gerade so seine erste Grand Tour-Etappe beim Giro gewonnen. Zählt für mich jetzt aber nicht zu der ersten Riege. Degenkolb noch mit dabei. Und Nils Ekhoff, jetzt auch beides keine reinen Sprinter. Sieht aber ganz spannend aus, so Richtung der Kopfsteinpflaster-Etappe auch auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall auch eins, was ich mir nochmal separat notiert habe. Wer möchte die unbedingt gewinnen? Da gibt es nämlich auch so ein paar Kandidaten, wo wir natürlich manche Van der Poel nennen können. Jasper Stuyven vielleicht, Dege, Mats Pedersen.
Ja, es könnte eine gute Tour für Mats werden, auf jeden Fall.
Ist Stefan Küng dabei? Ich habe es irgendwie nicht rausfinden können.
Ja, Stefan Küng ist dabei. Sylvain Dillier ist zumindest jetzt noch nicht confirmed, steht aber auf der Startliste vorab drauf. Max Walscheid ist dabei, hat jetzt auch bei der Deutschen irgendwie für seinen Körper eine ganz gute Leistung da abgeliefert. Ja, die Etappe muss man sich auf jeden Fall angucken, also die Kopfsteinpflaster-Etappe.
Wenn ich aufgepasst habe, Etappe 5.
Etappe 5. Ist es auch ein Donnerstag?
Ich weiß nicht genau, war das letzte Mal Kopfsteinpflaster, als Dege gewonnen hat, oder war dann auch nochmal dazwischen?
Ja, Dege hat die Kopfsteinpflaster-Etappe gewonnen.
Genau, und davor war es Lars Boom, also ich glaube Dege, Lars Boom.
Ja, waren schon denkwürdige Tage bei der Tour de France.
Toni Martin gewinnt die ein Jahr nach Lars Boom. Ja, ich weiß gar nicht, wer. Nee, ich glaube, das war es dann auch, ne? Im Kopfsteinpflaster-Etappen. Ja.
Gesamtklasse machen wir mal kurz durchgehen, wer dabei ist. Ich lese euch Namen vor.
Ja. Schieß los.
Also, mal ein bisschen mit Gewichtung auch. Tadej Pogacar, Roglic, Vingegaard, Geraint Thomas. Jetzt kommt übrigens ein Triell von Ineos. Thomas, Martinez, Yates. Dahinter Ben O'Connor. Dann haben wir unseren Freund Vlasov. Jetzt wird es schon so ein bisschen schwieriger Richtung Podium.
Was denn mit Leonard Kemp?
Enric Mas, Damiano Caruso oder Jack Haig, Nairo Quintana, kann man irgendwie nie nicht nennen, wobei ich das für unmöglich halte, für ihn auf dem Podium bei der Tour de France zu fahren. Vielleicht auch, ja, auch Top 10 finde ich, glaube ich, schwierig. Vogelsang, ja, Guillaume Martin können wir, glaube ich, auch rauslassen. Romain Bardet hat gesagt, er geht auf Etappen. Also dann haben wir noch einen Rigo.
Jetzt kommst du gleich bei Staufi an, wenn wir weiter aufzählen. Also, ich meine, das ist dann ja. Entschuldigung, also
ja,
jetzt nicht.
Genau.
Also jetzt nicht,
ich weiß schon, was du meinst. Eigentlich könnten wir bei Vlasov von mir aus aufhören.
Ja. Da habe ich übrigens auch wie sagt man? Wie heißt das Wort dazu? Also, eine These. Ist es eine These? Ist keine These. Auf jeden Fall, ich glaube ja, dass der eventuell gar kein Corona hatte bei der Tour de Suisse, aber man nach seinem Etappensieg gemerkt hat, dass die Scheiße da gerade den Bach hinuntergeht und man ihn einfach vorsichtshalber rausgenommen hat mit der Begründung, dass er auch positiv ist und womit er jetzt so ein bisschen diesen Underdog-Status bekommt, wo man nicht weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und Bora auch die ganze Zeit die Sache runterspielen kann. Weil ich glaube, der wird da richtig rumrasen. Der wird da richtig rasieren.
Das ist für mich eine absolute Verschwörungstheorie, Paul.
Ja, egal.
Also ich glaube, da ist nichts
dran. Toni Palzer war auf jeden Fall positiv.
Ey, bei Telegram funktioniert die gerade super. Also da sind schon viele drauf eingestiegen.
Könnt ihr ja alle folgen dem Paul Voss Telegram-Kanal für halssträubende Theorien aus dem Profi-Radsport.
Ja, nee, also das wäre vielleicht auch nur so eine Wunschvorstellung, weil ich so ein bisschen Drama, so ein bisschen Gossip, weißt du, so ein bisschen Trickserei. Also
für mich gewinnt dieses Jahr die Tour de France, wer negative Corona-Tests an den beiden Ruhetagen abliefert. Also spätestens, also ich weiß gar nicht, wie eng die engmaschig, ob die noch engmaschiger getestet werden, die Fahrer. Ich glaube, am Ruhetag spätestens gibt es PCR-Tests, so, und ich glaube, der Toursieger muss die erstmal alle bestehen.
Ja, natürlich.
Das wird die größte Herausforderung.
Andi, aber das, was du ja gerade sagst, natürlich muss er die bestehen, sonst kann er die Tour ja nicht gewinnen, sonst ist er
ja
raus. Also ich meine, das eine...
Ja, ist mir schon klar. Ja. Aber deswegen ist es also für mich jetzt auch erstmal so irrelevant, tatsächlich über die Favoriten noch weiter zu sprechen, weil...
Also ich glaube nicht.
Man kann nicht davon ausgehen, dass alle davon einfach durchkommen. So, und ich glaube, es wäre eher von Vorteil, wenn jetzt Alex Vlasov da wirklich eine harmlose Infektion, wie es ja sein soll, gehabt hat. Und die Wahrscheinlichkeit, sich jetzt nochmal in den nächsten 3 Wochen damit zu infizieren, bei ihm relativ gering ist. Ich glaube, so bei Jumbo Visma, die schwitzen schon ein bisschen mehr.
Ja, bei Jumbo Visma geht ja auch irgendwie traditionell ein bisschen mehr schief. Ich hoffe, dass sie da so ein bisschen vorgebaut haben in den letzten Jahren, und ich wünsche niemandem irgendwelche Unfälle oder so, aber es kann doch auch nicht bei Tadej Pogacar immer alles glatt laufen.
Eigentlich nicht. Also
eigentlich
es
nicht.
Geht schon also ziemlich so lange gut bei ihm.
Ja, genau. Aber
die Defekthexe könnte auch mal zuschlagen.
Aber das Team wird, also tendenziell muss man sagen, dass sein Material ja auch besser wird und das Team besser. Also der hat ja sonst schon mit eher schlechteren Voraussetzungen auch mehr gewonnen. Von daher, ich glaube, das wird eher immer noch komplizierter. Aber dieses Duo Vingegaard und Roglic, finde ich, kann da schon ein bisschen was ausrichten, wenn sie sich nicht gegenseitig irgendwie im Wege stehen. Mhm. Also sie sollten es nicht. Ich hoffe, sie haben die Movistar-Doku geschaut oder die Dokus und geguckt, wie man es nicht machen sollte. Ich glaube, da kommt man viel lernen, was Teamtaktik.
Ja, es gibt von der letzten Tour so eine Jumbo-Doku. Da sieht man nochmal, was alles schiefgegangen ist. Die haben ja wirklich nur auf die Fresse gelegen.
Ja.
Also erste Hälfte Tour de France, jeden Tag Krankenwagen angesagt.
Genau.
Was glaubt ihr denn, wer könnte denn eine Überraschung im GC sein? Ich glaube, so die ersten 3 Plätze, die sind ja mit den 3 Jungs jetzt hier schon nicht sicher, ja, aber sind auf jeden Fall so die 3 Top-Favoriten.
Ist für dich eine Überraschung?
Eine Überraschung, wenn er gewinnt. So Podium.
Ja, ich glaube, gewinnt tut er.
Ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen, weil ich auch nicht glaube, dass alle von den 3, da vor ihm auf dem Papier sind, bis zum Ende dabei sind.
Ich glaube, Ben O'Connor könnte so eine unangenehme Überraschung werden für einige. Der wird schon gerade irgendwie auch immer stärker von Rennen zu Rennen, muss man sagen.
Ja, aber es würde mich jetzt überraschen, dass jetzt einer außer den 3, also außer Pogacar, Roglic oder Vingegaard, gewinnt.
Genau.
Ja? Also, wenn sie, aber was mich jetzt zum Beispiel interessiert, wo landet Chris Froome am Ende?
Der fährt.
Also die Formkurve, die geht halt krass nach oben bei ihm. Ne?
Übrigens, Basti, du hättest in deiner Aufzählung, irgendwann wäre Andi gekommen und dann Chris Froome, oder?
Ja, da bin ich auch.
Nee, aber, also ich glaube...
Wir waren ja bei Fragen.
Ich mag den.
Landet Chris Froome in der ersten oder in der zweiten Hälfte des Klassements?
Ja, früher
ich würde auf jeden Fall in der ersten Hälfte sagen.
Ich auch. Und früher hat man ja noch gesagt, auf der ersten Seite des Papiers oder auf der zweiten Seite. Da gab es immer verschiedene Seiten. Aber mittlerweile ist ja alles digital. Deswegen, ich würde sagen, erste und... Ey, ich würde es mir so wünschen, wenn er eine Etappe gewinnt. Ich mag den Typen mehr. Der ist jetzt ein YouTube-Star für mich, weißt du? Also das ist so, ich würde es so geil finden, wenn der immer noch eine Etappe gewinnt.
Etappensieg finde ich, glaube ich...
Wird er nicht schaffen?
Ah, da müsste er schon richtig gut in Form sein. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht so...
40. Wird.
Ja, ich glaube, kann mir vorstellen, dass er sogar weiter vorne landet, aber... Ja, muss man auch ein bisschen so die Teamtaktik abwarten. Ich glaube, Vogelsang und... Woods machen sich ja schon irgendwie GC-Ambitionen, irgendwie Top 10 zu fahren, ein paar Punkte zu holen für das Team. Ich glaube, den lassen sie jetzt nicht irgendwie, der hat keine geschützte Rolle, glaube ich, in der Mannschaft.
Nee, glaube ich auch nicht, nee.
Ich sage zweite Hälfte oder DNF.
Nee.
Und ich bin auch Chris Froome-Fan, aber nicht mehr im zweiten Teil seiner Karriere. Sorry.
Ja. Ey, warum ist er super? Der hat jetzt, der macht genau, also ich finde, der ist ein Paradebeispiel, was Leute machen, wenn sie hobbymäßig Rad fahren. Der baut sich sein Handy auf den Vorbau und davor noch einen Radcomputer. Weißt du? Also der,
ja.
Und macht YouTube-Videos, also ich finde, der ist eigentlich ein gutes, der passt schon so ein bisschen dieses Rollenbild von Radfahrern, finde ich. Also das,
Pauls Idol.
Ja, also ich bin nicht weit davon entfernt, mir auch ein Handy auf dem Vorbau zu machen, muss ich sagen.
Also. Du wärst, wenn du das gleiche Geld dafür bekommen würdest, wärst du der Erste, der sich zwei Handys noch da vorne dran schraubt.
Ja, du, wenn die wollen, iPad, ne? Mache ich mir auch Spiegel ans Rad. Ja?
Von Ceramic Speed.
Von Ceramic Spiegel. Speed für 1000 Euro.
Ja. Die drehen sich die ganze Zeit. Also.
Oh, geil.
Okay. Ja, das.
Okay, wir können ja noch so ein paar Head-to-Head-Wetten machen.
Nee, komm, Jungs, ich hab noch Termine. Also jetzt mal ohne Mist.
Paul muss raus. Ey, ja, wir haben ja raus. Auf jeden Fall noch einige Fragen offen, aber wir machen ja nächstes Mal weiter. Wir haben jetzt hier definitiv eigentlich noch so gut wie gar nichts geklärt. Tut uns leid, wie immer.
Okay, aber okay, eine Sache können wir klären. Wer fährt ins gelbe Trikot nach dem Prolog?
Ja. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Okay.
Gewinnt Filippo Ganna den Prolog, ja oder nein?
Ich sag Mathieu van der Poel.
Auf eine Ja- oder Nein-Frage musst du einfach nur antworten. Aber okay, du sagst Van der Poel. Ich sag natürlich Mats Pedersen.
Ja, aber Andi, also jetzt mal ganz ehrlich.
Und Basti bleibt einfach mal. Ich würde sagen, also Mats Pedersen, Sturz oder Sieg?
Ja, Sturz.
Ohne dass Andi das jetzt gesagt hätte, hätte ich Mats Pedersen gesagt.
Ernsthaft?
Ja. Hatte ich schon auf den Lippen, bevor du das jetzt gesagt hast.
Nee, ey, ich glaube, dass der Mathieu van der Poel jetzt noch einmal mehr auf dem Zeitfahrrad saß. Dadurch ist er direkt nochmal wieder 20 Sekunden schneller geworden. Das hat er noch seinen 3.000-Dollar-Anzug da. Ich sag Mathieu van der Poel. Ja,
lass den die 40 Kilometer gewinnen am Schluss, aber. Nee, die gewinnt er auch nicht, aber die gewinnt Wout van Aert.
Ist ein berechtigter Tipp.
Ich finde Mathieu van der Poel, ich finde Mats Pedersen ist kein berechtigter Tipp.
Also Mats Pedersen dann nach der Brückenetappe auf jeden Fall gelb.
Nee, wir reden ja von der ersten jetzt, die ist ja relevant.
Ja, ich rede ja auch von der ersten. Ja.
Ich weiß, aber das okay, sage ich noch dazu. Ich bleibe ja auch bei...
Ihr sagt beide Mats und ich sag Mathieu und niemand sagt Ghana.
Und am Ende gewinnt sowieso wieder einer, den wir hier nicht getippt haben, so wie wir das öfter jetzt schon hier hinbekommen haben.
Ja.
Vielleicht noch so eine allgemeine abschließende Frage, so was machen die Fahrer eigentlich, wenn sie nicht eine Etappe fahren?
Schlafen, auf Toilette sitzen und essen.
Im Bus sitzen.
Es ist ziemlich auf das runterzubrechen, ja.
Ja. Also und das machen die auch im Bus.
Freizeit hat man da echt nicht
das,
viel.
Das ist ja egal, wo sie sind, das machen sie im Bus oder im Hotel, immer das Gleiche. Halt.
Ja, das ist doch Freizeit.
Ja. Und die werden sogar bezahlt also, dafür.
Also hat man das früher noch gemacht, dass man so ein bisschen Touri-Aktivitäten auch gemacht hat?
Nee.
Also
ich glaube, außer Jens Vogt hat das noch niemand, die Energie gehabt,
Dominik Rölz.
Irgendwie was zu machen.
Dominik Rölz hat auch mal so ein bisschen rumgeguckt und so. Und Roger Kluge versucht auch manchmal Sightseeing mit Radfahren zu verbinden bei Rundfahrten, auch bei Grand Tours. Man kann durch die Stadt zurückfahren.
Okay.
Das weiß ich einfach, dass das so ist. Aber ist ja gut.
Okay.
Man muss sich auch weiterbilden.
Ausnahmen gibt es ja immer, aber ansonsten ist es halt tatsächlich irgendwie volles Tagesprogramm. Morgens Frühstück, Anreise zur Etappe, die Etappe, danach wieder essen, duschen, essen, schlafen, Massage, essen, schlafen eigentlich.
Hm. Ja. Körner sparen, auffüllen. Körner auffüllen.
Ey, das ist schon krass. Dann kommst du aus
dieser Geht alles immer um Körner.
Du kommst aus dieser Rundfahrt raus, bist einfach einen Monat älter und hast einfach nichts gemacht, außer rumzuliegen und Rad zu fahren. Ne? Es ist schon... Ich habe mich heute das Morgen auch gefragt. Das ist schon... Gut, das wäre jetzt der Sinn des Lebens, müssten wir jetzt da mal irgendwie so, aber das wäre ein Thema für eine andere Folge. Ja,
den können wir in den nächsten Folgen wieder aufgreifen.
Ja, genau.
Der Sinn des Lebens. Ich habe zwei Sachen noch zum Outro.
Kommt alle meine Paul? Telegram... In meiner Telegram-Gruppe. Nein, Scherz, ich habe natürlich keine. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich kurz Werbung machen darf. Am Morgen, am Dienstag, wenn ihr mal Montag auf, kommt meine Doku zu Unbound raus. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Ich bin diesmal nicht am Weinen, aber dafür bin ich dreckig.
Okay. Ich mache auch noch eine Werbung, nämlich es ist demnächst Eurobike und paar coole Jungs veranstalten Rennen während der Eurobike Crit. Wir packen das auch in die Shownotes.
Welchen Tag?
Gibt es auf jeden Fall noch Plätze. Kann ich dir jetzt aus dem...
Boah, ich bin auch da.
Ah, Paul will Crit fahren, okay.
Nee, also ich bin nur bis Freitag da. Wenn es am Wochenende ist, dann kann ich nicht. Aber
ja. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wir packen die Seite in die Shownotes. Und wenn ihr da im Raum wohnt oder eh bei der Eurobike seid und Bock habt, nochmal schnell irgendwie da ein bisschen um die Kurve zu heizen, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch so Jedermann-Geschichten oder auch Fixed-Geschichten. Schaut euch das an, meldet euch an. Die Veranstaltung hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Und von meiner Seite aus raus aus der Folge würde ich gerne mit einer alten, neuen Kategorie gehen. Wir sind gespannt, was es am Wochenende auf unserer Internetseite dazu gibt. Das wissen wir nämlich noch nicht. Es wird sowas wie einen Anrufbeantworter geben. Besenwagen Drive-In vielleicht. Also ihr könnt was bestellen. Was ich mir überlegt habe, ist diese Hungerast-Kategorie, die wir im Besenwagen haben, die funktioniert wunderbar, aber nicht jeder Profi, den wir hier zu Gast hatten, hatte eine geile Geschichte dazu. Aber ich glaube, es schwirren unglaublich geile Hungerast-Geschichten hier im deutschsprachigen Radsportlerraum herum. Und wir versuchen mal bis zum Wochenende ein Audio-Feature auf unserer Seite unterzubringen, wo ihr relativ einfach mit eurem Handy eine Voicemail hochladen könnt und uns erzählen könnt, was euer, zum Beispiel, was euer schlimmster Hungerast war. Vielleicht werden da auch noch andere Fragen abgehakt und gestellt. Und dann können die nämlich diese Geschichten auch alle mal hören. Mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. Ich habe schon eine. Die kommt jetzt vielleicht auch gleich. Ich denke schon.
Und noch zwei Sachen. Einmal Werbung für den Besenwagen und einmal für mich selber, wenn ich machen darf. Wenn nicht, schneiden wir es einfach raus. Und zwar neues Merch im Besenwagen-Shop. Die weltberühmten Tassen sind zurück. In geringer Stückzahl, also seid schnell, und dazu ein paar T-Shirts, um in Stimmung zu kommen. Und ich habe auch neues Merch, also geht zu outside.cc. Genau, daher viel Spaß, schön einkaufen und wir hören uns nächste Woche.
Yo, ciao, nächste Woche ciao. Geht so richtig rein in die Tour de France. Adieu. Macht euch heiß. Adieu.
Au revoir.
Merci un baguette. Pour favor.
Champs-Élysées, Bordeaux, Tour Eiffel.
Hauptsache Paris.
Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank.
Moin.
Er hat einen Hungerast.
Ich bin hier gerade in der Schweiz, in den Bergen, am Fuße des Oberalppasses. Und hatte so einen unfassbar krassen Hungerast, wie mir das wirklich noch nie in meinem Leben passiert ist. Also ich war vorher 3 Wochen raus wegen Covid und habe mir dann natürlich gedacht, es wäre eine super Idee, die ersten Ausfahrten direkt mal in der Höhe zu machen. Das ging leider nicht anders, weil das halt vorher schon geplant war. Ja, dann haben wir uns irgendwie einen recht großen Tag vorgenommen. Da kam dann so einiges zusammen, was so suboptimal war. Einmal, wie gesagt, dass ich 3 Wochen raus war. Wir direkt in der Höhe waren. Dann hatten wir irgendwie so 6-7 Stunden geplant an dem Tag. Ja, unten im Tal, oben auf dem Pass war es 10 Grad, unten im Tal war es dann 30 Grad. Das heißt, das war schon mal schwierig. Dann ist ein Bekannter noch mit uns gefahren, der bei dem EF Devo-Team fährt, der in der Nähe wohnt. Das heißt, das Tempo war jetzt wahrscheinlich für den Start auch nicht gerade optimal für mich. Und ja, dann habe ich in den ersten 4 Stunden so ungefähr 1,5 Riegel gegessen. Einer davon war ein Nussriegel. Das heißt, ich bin so in 4 Stunden wahrscheinlich auf, ja, weiß ich auch nicht, 100 Gramm Kohlenhydrate gekommen, was natürlich deutlich zu wenig war. Und bin dann bei Airolo, da am Fuße des Gotthardpasses, quasi wie gegen die Wand gefahren. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich wäre fast vom Rad gefallen. Ich bin einfach im Flachen, konnte ich das Rad nicht mehr halten und war weg. Keine Chance. Ich bin wirklich mit Schrittgeschwindigkeit nach Rolo reingerollt. Habe mir dann noch eine Pommes und eine Cola geholt und habe dann den Zug nach Hause genommen für 2,5 Stunden. Ich habe mich halt wirklich noch nie so auf dem Fahrrad gefühlt. Also angefangen zu zittern. Also meine Beine, wenn ich irgendwie, ich konnte erst nicht weiter pedalieren und dadurch, dass ich dann im Leerlauf war, haben meine Beine einfach gezittert. Das heißt, meine Pedale haben die ganze Zeit gewippt. dann konnte ich einfach nicht. Es war super anstrengend, nach oben zu gucken. Ich konnte die ganze Zeit einfach nur den Kopf hängen lassen und auf den Lenker gucken. Und die beiden Jungs, mit denen ich gefahren bin, die haben dann eben angehalten und gewartet. Und ich meinte dann auch zu denen, die sollen weiterfahren. Also sind nur noch 2-3 Kilometer. Die meinten aber auch beide, nee, sie wollen mich nicht alleine lassen, weil sie gesehen haben, wie ich gezittert habe. Und ich war wohl blass und ich war wirklich völlig fertig. Mein Gesicht war einfach farblos. Ich konnte, also meine Waden haben so angefangen zu krampfen. Ich konnte einfach keine Kraft mehr aufs Pedal bringen in irgendeiner Weise. Auch als ich dann saß und nachdem ich die Pommes und die Cola gegessen habe, war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie wieder zurück war, sondern ich hatte echt Schwierigkeiten. Also mir war dann auch irgendwann im Zug echt übel und ich bin todmüde gewesen und so. Also es war echt nicht so cool.